Willkommen zu einer weiteren besonderen Folge von What's Up, Poff. Hallo Walter.
Martin, du siehst immer noch ganz genauso aus. Was ist los?
Du auch. Aber die Sonne ist ein bisschen weiter gewandert.
Ja, deshalb mussten wir alles ein bisschen verschieben und wir können immer noch die Feuerstelle sehen.
Ja, wir befinden uns immer noch in einem der entspanntesten Umgebungen. Ich hätte mir nie gedacht, dass ich hier sitzen und Aufnahmen machen würde.
Ich auch nicht. Es gibt immer ein erstes Mal.
Lass uns mit einem Gebet anfangen und Gott um seine Führung bitten. Unser himmlischer Vater, wir danken dir nochmals, dass wir das Vorrecht haben, im afrikanischen Busch zu sein und ein Gespräch über den Erlösungsplan aufnehmen dürfen. Wir bitten dich auch, unseren Verstand zu erleuchten und das Gespräch zu segnen. In Jesu Namen. Amen.
Amen. Martin, wir wurden aufgefordert, ein tiefgehendes Studium von Kapitel 5 der Offenbarung durchzuführen. Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, der Löwe aus dem Stamm Juda. Wir können dem nicht gerecht werden, es ist nicht möglich, das zu beschreiben. Aber wir können einen Funken davon erhaschen, denn wir werden das in alle Ewigkeit studieren. Als das Lamm diese Schriftrolle öffnete und der ganze Erlösungsplan offenbar wurde, und auch der Preis der Erlösung und der Krieg darum. Auch wie wir darin verwickelt sind und durch unsere Gebete ein fester Bestandteil aller Handlungen werden, die hier auf der Erde stattfinden. Es ist eigentlich eine erstaunliche Geschichte. Dieses Kapitel bildet eigentlich das Zentrum des ganzen Buchs Offenbarung.
Ja, wenn man das so ansieht, dann muss es das Zentrum der ganzen Bibel sein.
Ja, denn es ist der Höhepunkt. Im ersten Buch Mose steht, wie alles verloren ging. Und in Offenbarung die Wiederherstellung aller Dinge. Wenn man alles durchgeht, was in Eden verloren ging, der Zugang zum Baum des Lebens, die Vertreibung aus dem Garten Eden, das Gewand der Gerechtigkeit ging verloren. All diese Dinge, sie alle werden im Buch Offenbarung wiederhergestellt.
Ja.
Das sind wie die zwei Buchdeckel der Bibel.
Ja, wie Buchstützen.
Ja, und dazwischen ist der Rest hineingefügt. Es ist eigentlich eine erstaunliche Geschichte. Und dann sagen einige Leute, dass irgendwelche Schriftgelehrten sich dieses Zeug ausdachten und niederschrieben. Es ist gar nicht möglich. Denn man kann sein Leben lang studieren und nicht verstehen.
Das ist wahr.
In seiner Fülle.
Nicht in seiner Fülle.
Das Buch heißt nicht das Geheimnis.
Nein.
Es heißt die Offenbarung. Und alles, was offenbart ist, ist für uns und unsere Kinder. Lass uns also Teil 2 dieser Geschichte betrachten. Wir lesen auch, dass die Erkauften das Lied des Mose und des Lammes singen werden. Das Lied des Mose war ein Lied der Befreiung.
So ist es.
Aus der physischen Sklaverei Ägyptens.
So ist es.
Aber das Lied des Lammes, das müssen wir singen. Da hängen zwei Gedanken daran. Natürlich singt man das Lied des Mose, aber man singt auch das Lied des Lammes.
Ja, weil ja das Lamm auch derjenige war, der die Kinder Israels tatsächlich aus Ägypten herausbrachte.
Ja. Eines Tages werden alle Erlösten das Lied des Lammes singen können.
The Song of the Lamb.
Zur Zeit des Alten Testaments konnten sie es im Typus singen. Aber nach der Auferstehung, wenn alle, die an der ersten Auferstehung teilhaben, auferstanden sind, kann dieses Lied von jedem gesungen werden, der durch des Lammes Blut erlöst wurde.
Ja.
Wir müssen eine Vorstellung von der Zukunft und der Glückseligkeit des Himmels haben. Denn wenn man diese Version verliert, kann man verzweifeln. Es gibt eine Belohnung. Aber vor der Belohnung kommen Blut, Schweiß und Tränen.
Also ich brauchte in meinem ganzen Leben etwas, worauf ich mich freuen konnte.
Ja.
Das machte das, was ich gerade tat, erträglich.
Ja.
Und ich denke, hier ist es genauso. Wenn man seinen Blick fest auf die Belohnung richtet, kann man all das Chaos ertragen.
Das Schöne an diesem Rennen ist, dass es nicht nur einen Gewinner gibt. Steht an der Schwelle der Ewigkeit und seht den freundlichen Empfang, der jenen bereitet wird, die in diesem Leben mit Christus zusammenarbeiten und es dabei als Vorrecht und Ehre ansehen, um seinetwillen zu leiden. Ja, in gewissem Maße leiden wir, aber natürlich nicht einen Bruchteil dessen, was Christus für uns litt. Aber wir können uns immer die Belohnung vor Augen halten. Während sie sich den Engeln anschließen, werfen sie ihre Kronen dem Erlöser zu Füßen und rufen aus: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet ist, zu empfangen Macht und Reichtum und Weisheit und Kraft und Ehre und Preis und Lob. Ihm, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm seien Lob, Ehre und Preis und die Herrschaft von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir verstehen also den Erlösungsplan und was die Erlösung gekostet hat. Ohne das Bestreben, das irgendwie klein zu reden, sondern es herauszustellen. Im Siege der Liebe lesen wir: Aber nicht nur der Mangel an äußerem Glanz in seinem Leben veranlasste Juden, Jesus zu verwerfen. Er war die Verkörperung der Reinheit, sie aber waren unrein. Er lebte als Beispiel makelloser Unbescholtenheit unter den Menschen. Sein fleckenloses Leben ließ einen Lichtschein auf ihre Herzen fallen. Seine Aufrichtigkeit enthüllte ihre Unaufrichtigkeit. Sie offenbarte die Hohlheit ihrer anmaßenden Frömmigkeit und deckte vor ihnen das verabscheuungswürdigste Wesen des Unrechts auf. Ein solches Licht war unerwünscht. Ungeachtet ihrer stolzen Erwartung, dass Israel als der Löwe, der da ist, vom Geschlecht Juda zur Vorherrschaft über alle Völker erhöht werden solle, vermochten sie das Fehlschlagen ihrer ehrgeizigen Hoffnungen leichter zu ertragen als die Verdammung ihrer Sünden aus dem Munde Christi und den Vorwurf, den sie allein schon durch das Vorhandensein seiner Reinheit auf sich ruhen fühlten. Ist es nicht interessant, Martin, dass man sarkastisch ein Gutmensch genannt wird, wenn man in diesem Leben etwas Gutes tut?
Das stimmt. Und es ist auch so, dass so ein Gutmensch schon fast mit einem Streber und Langweiler in Verbindung gebracht wird.
Ja, es gibt also all diese Ausdrücke, womit wir jenen belegen, die mit ihrem Gutsein hervorstechen.
Ja, so ist es.
Und in einem Umfeld, wo man zusammenkommt, das gilt besonders für die Jugend, herrscht Gruppendruck.
Ja.
Und man sieht sich jemanden, der nicht willens ist, sich an sündhaften Handeln zu beteiligen, nicht freundlich an.
Das ist wahr. Ganz egal, ob man jetzt an der Highschool oder am College ist. Wenn man derjenige ist, der gut sein will, dann wird man die Folgen tragen.
Ja, das Interessante ist doch, dass man im Rückblick sagt: Nun, ich hoffe, ich hätte das nicht gemacht. Aber wir machen es andauernd. Wir sind genauso schlimm. Wir hätten uns wahrscheinlich noch schlimmer benommen als Sie.
Aber sicher doch. Wir dürfen jetzt nicht versuchen zu sagen: Nein, wir sind nicht wie Israel. Wir sind tatsächlich schlimmer. Viel schlimmer.
Martin, wenn wir uns diese Einleitung in Kapitel 5 ansehen, worin die Schriftrolle geöffnet wird und die Siegel gebrochen werden, um man hineinsehen, was passiert ist, gibt es einen vollständigen Ablauf durch Geschichte des großen Kampfes. Es gibt gewisse Dinge, die man verstehen muss, wenn man das Geheimnis enträtseln will, was auf dieser Welt abläuft. Auch um die Frage zu beantworten, wo Gott bei all dem ist. Kapitel 5 sagt uns, dass er von Anfang an darin verwickelt ist, sogar dahingehend, dass er geschlachtet wurde, um würdig zu sein, die Schriftrolle zu öffnen.
Es ist so schön, wie wir es schon in der letzten Folge erwähnten. Er ist kein abwesender Grundherr.
Nein, wir müssen noch die Predigt über den abwesenden Grundherrn halten.
Ja.
Es überrascht nicht, dass Jesus zwei Bücher empfiehlt, damit wir nur ansatzweise verstehen, worum es in diesem großen Kampf geht. Das erste ist natürlich das Buch Daniel. Matthäus 24, Vers 15. Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, ein heiliger Stätte stehen seht, wer es liest, der achte darauf. Das sagt einem, dass Jesus uns empfiehlt, das Buch Daniel zu studieren.
Ja.
Studiert es, wenn ihr wissen wollt, was abläuft, warum die Welt in diesem Zustand ist. Warum das Reich Gottes unter den Nationen errichtet wird. Darüber machten wir eine ganze Folge. Erinnerst du dich noch? Dann studiert das Buch Daniel.
Weißt du, was passiert, wenn man das Buch Daniel nicht studiert? Dann ist es wie mit den jungen Leuten, die man die ganze Zeit ausgrenzen will. Dann wird man Christen ausgrenzen,
ja,
die tatsächlich ihre Bibel studieren, denn sie werden sich die Zeichen ansehen. Und selbst sagt man, ach ihr und eure ständige Panikmache.
Richtig, aber man muss sich nicht nur die Zeichen ansehen, man muss Gott erlauben, einen zu verändern.
Ja, wenn man die Zeichen sieht, muss das einem sagen, jetzt ist es an der Zeit, sich vorzubereiten.
Wie wird man bereit? Man muss zu Gott sagen, hilf mir, mich zu ändern.
Allerdings.
Was ist das andere Buch, Martin?
Die Offenbarung.
Ja, da steht es, Offenbarung 1, Vers 3. Glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest und sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht. Denn die Zeit ist nahe. Hier hat man zwei Gruppen, die es lesen, das heißt, die das Buch Offenbarung studieren und anfangen ansatzweise zu verstehen, was vor sich geht und es weitergeben wollen.
Ja.
Die zweite Gruppe sind diejenigen, die die Worte der Prophetie durch die Weitergabe hören
und dann anfangen, sich daran zu halten.
Und dann die Dinge, von denen darin geschrieben steht, halten. Was muss man halten? Das müssen wir doch wissen, richtig?
Ja.
Was müssen wir denn halten? Und was müssen wir verstehen, um es zu halten?
Und wo kann man die Antwort finden?
Ja, wo kann man die Antwort finden? Daniel muss der Schlüssel sein und
ja.
Offenbarung muss die Offenbarung des Schlüssels sein.
So ist es.
Okay, hier ist ein weiteres interessantes Zitat. Wenn die Bücher Daniel und Offenbarung besser verstanden werden, werden die Gläubigen eine völlig andere religiöse Erfahrung haben. Hast du das bemerkt?
Nun, ich kann das zumindest in meinem Leben bestätigen. Ich kannte Daniel und Offenbarung vorher überhaupt nicht. Alles, was ich über Daniel wusste, war, nun, in der Schule musste ich Daniel in der Löwengrube zeichnen und solche Dinge. Aber es fehlte dieses...
Oder Goliath, die Geschichte von Goliath. Aber dabei gab es keine Typologie.
Nein, man hatte keine Prophetieerfüllung und all das.
Ja, wir nahmen also die Geschichten, die tatsächlich alle ein unfassbarer Typus für zentrale Ereignisse ist.
Ja.
Und verwandeln sie in Kindergeschichten.
Ja, genau das passierte.
Man fängt an, über das Buch Daniel und Offenbarung zu predigen. Und die Leute sagen, warum lehrt meine Kirche diese Dinge nicht? Manche fühlen sich gekränkt und gehen und andere hören es und nehmen sich die Worte der Prophetie zu Herzen.
Ja.
Und sind verändert. Es stimmt also genau, was sie schreibt. Wenn die Bücher Daniel und Offenbarung besser verstanden werden, werden die Gläubigen eine völlig andere religiöse Erfahrung haben. Ihnen werden derartige kurze Einblicke in die offenen Tore des Himmels gegeben, dass in Herz und Verstand der Charakter eingedrückt wird, den alle entwickeln müssen, um die Glückseligkeit zu begreifen, die der Lohn derer ist, die reinen Herzens sind. Martin, es geht also um eine Veränderung.
Eine völlige
Veränderung. Darum dreht sich alles. Der Herr wird alle segnen, die demütig und sanftmütig nach Verständnis über das Streben, was in der Offenbarung offenbart ist. Wie wissen wir, dass er alle segnen wird? Weil es da steht. Glückselig ist der...
Er sagt es ja.
Ja.
Kann man ihm vertrauen?
Was für eine Strategie des Teufels, daherzukommen, um zu sagen... Es sei ein versiegeltes Buch, das niemand verstehen kann. Wie kann man es sich dann zu Herzen nehmen?
Das kann man nicht, weil man es nie liest.
Stimmt.
Niemand erzählt einem etwas darüber.
Gut, wenn man dann den Sinaitikus-Text nimmt, das Kronjuwel unter den Schriften, worauf sich die modernen Übersetzungen gründen, dann lassen sie die Offenbarung aus.
Ja.
Sie lassen auch die ersten Berichte aus 1. Mose aus. Der Sündenfall und die Wiederherstellung sind weg.
Ja.
Aber das sind die wunderbaren Schriften, worauf man die Bibel gründen soll.
Die Buchstützen sind weg.
Ich kann es einfach nicht begreifen, warum einige Theologen es nicht verstehen. Sie müssen diese Sache studieren und sich selbst überzeugen, dass der überlieferte Text, der das Buch Offenbarung und das Buch Daniel und alle anderen enthält, dass sie das wahre Wort Gottes sind.
Die wahren Manuskripte sind. Wir sollten auch noch eine Folge über die Klarstellung der sieben Zeiten machen.
Ja, das wäre auch noch ein Thema. Dieses Buch enthält so viel, was sich mit Unsterblichkeit und Herrlichkeit befasst, dass alle, die es ernsthaft lesen und erforschen, den Segen empfangen, der für diejenigen gilt, die die Worte der Weissagung hören und bewahren, was darin geschrieben steht. Eine Sache wird man durch ein Studium der Offenbarung gewiss verstehen. Die Verbindung zwischen Gott und seinem Volk ist eng und fest. Wieder haben wir keinen abwesenden Grundherrn. Man sieht eine wunderbare Verbindung zwischen dem himmlischen Universum und dieser Welt. Die Dinge, die Daniel offenbart wurden, wurden später durch die Offenbarung ergänzt, die Johannes auf der Insel Patmos erhielt. Diese beiden Bücher sollten sorgfältig studiert werden. Zweimal fragte Daniel, wie lange es bis zum Ende der Zeit dauern sollte. Das hörte ich, verstand es aber nicht. Darum frage ich, mein Herr, was wird das Ende von diesen Dingen sein? Er sprach, geh hin, Daniel, denn diese Worte sollen verschlossen und versiegelt bleiben bis zur Zeit des Endes. Viele sollen gesichtet, gereinigt und geläutet werden, und die Gottlosen werden gottlos bleiben, und kein Gottloser wird es verstehen. Aber die Verständigen werden es verstehen. Martin, dient das Verständnis dieser Dinge als Filter?
Ja, genau so ist es. Denn wie könnte man es sonst filtern und wissen, das passt hierzu, jenes dazu, oder ob es eine Prophetie ist oder nicht?
Und keiner der Gottlosen wird es verstehen.
Was machen sie also? Sie studieren es nicht und nutzen den Filter nicht.
Sie benutzen es überhaupt nicht und sagen, es ist ein versiegeltes Buch, das niemand verstehen kann. Dann können sie aber nicht unter den Verständigen sein, richtig?
Nein.
Okay. Vergiss nicht, dass Weisheit von Gott kommt.
Ja.
Also erhöht sich hier niemand, nur weil er es gelesen hat.
Nein.
Sie machen einfach nur, was Gott sagte. Glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest. Also auf geht's, fangt an, es zu lesen. Und wenn man es nicht versteht, sollte man vielleicht hören, was ein anderer darüber sagt, der es sehr wohl versteht. Und wie versteht derjenige es? Dadurch, dass er es studiert und liest.
Ja.
Und das studiert, was andere darüber sagen.
Und im Geist der Weissagung hat man ein völlig gewisses prophetisches Wort, das helfen kann, darüber Klarheit zu gewinnen.
Martin, willst du jetzt wieder alle verärgern? Aber das ist die Wahrheit.
Das ist die Wahrheit. Mir hat es geholfen und ich glaube, es hat Tausenden und Millionen anderen geholfen.
Viele sollen gesichtet, gereinigt und geläutet werden und die Gottlosen werden gottlos bleiben. Und kein Gottloser wird es verstehen, aber die Verständigen werden es verstehen. Du aber geh hin, bis das Ende kommt. Du darfst nun ruhen und wirst einst auferstehen zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Hier wird uns gesagt, dass noch mehr Informationen kommen werden. Aber es war nicht für die Zeit Daniels bestimmt. Es sollte für die Zeit gelten, wenn das Reich Gottes aufgerichtet werden würde. Das Buch Offenbarung wurde während der christlichen Ära gegeben.
Ja.
Wir diskutierten schon über das falsche Verständnis, dass es nur für diejenigen gegeben wäre, die im letzten Abschnitt der Zeit leben würden. Nein, es wurde auf Patmos gegeben. Es war damals genauso eine Offenbarung, wie es heute eine Offenbarung ist. Der einzige Unterschied ist, dass wir mit dem Vorankommen im Strom der Zeit mehr verstehen, weil sich die Dinge erfüllen, während wir uns weiter bewegen.
Man kann diese Zeichen sehen.
Martin, wie kannst du wissen, dass man diese Zeichen sehen kann? Muss man dazu ein Wächter sein?
Natürlich.
Also schon wieder.
Und was macht man, wenn man ein Wächter ist? Sitzt man einfach da? Nein.
Nein. Sobald man diese Zeichen sieht, wird man sich der Tatsache bewusst, dass Gott eng darin verwickelt ist. Weil er einem nicht nur sagt, was geschehen wird, er erlaubt einem auch, die Erfüllung dessen zu sehen. Und weil es mit einem geschichtlichen Ablauf geschrieben wurde, kann jeder Zeitabschnitt innerhalb der christlichen Ära wissen, wo sie im Strom der Zeit stehen. Sie müssen nicht verzweifeln und wissen, wann das Ende kommt.
Das ist so wahr. Schau, das Problem ist doch, dass die Menschen voller Furcht und gestresst und all das werden, wenn sie diese Verbindung verlieren, das Studierte mit der eigenen Gegenwart zu verbinden.
Richtig. Die andere Sache ist natürlich die, dass wenn man den Ablauf folgt, dann, so wie wir schon sagten, gilt er für jedes Zeitalter. Wenn man jetzt ein Anhänger des Dispensationalismus ist und alles in die Zukunft legt und es dann für die Leute gilt, die ganz am Schluss auf dieser Erde leben und man es dazu noch verdreht, weil man den historischen Teil und dessen Erfüllung auslässt, verliert man alles. Man verliert den Antichristen, er wird zu einer zukünftigen verschwommenen Gestalt, die auftaucht. Einfach alles ist weg.
Und das Problem ist doch, dass man vielleicht einfach da sitzt und darauf wartet und es dabei verpasst.
Ja, und hinfällt.
Hinfällt.
Und fragt, was ist jetzt passiert?
Ja, was ist nur passiert?
Ja, was ist jetzt passiert? Es war der Löwe aus dem Stamm Juda, der das Buch Daniel entsiegelte und Johannes offenbarte, was in dieser letzten Zeit geschehen sollte. Wir besprachen ja schon die letzten Tage. Darum ist das so wichtig. Es bezieht sich auf die gesamte christliche Ära und nicht nur auf diesen letzten Abschnitt, wie wir schon sagten.
Weißt du was? Ich denke, dass diese Studie der letzten Tage eines der ersten Studien ist, die man machen sollte, denn das ist eine Grundlage.
Ja.
Dann weiß man, wie man all diese anderen Ereignisse hineinpuzzeln muss.
Stimmt. Und wenn man dann das Buch Offenbarung liest, sieht man, das ist schon geschehen. Das ist schon geschehen. Das ist schon geschehen. Das ist schon geschehen. Jetzt sind wir in diesem Abschnitt. Lass es uns direkt sagen, Martin, wo befinden wir uns jetzt? Wir sind schon an den Zehenspitzen, wo die Umsetzung des Malzeichen des Tieres stattfinden wird. Wenn man es nicht kontinuierlich historisch studiert, wird man nicht wissen, wer das Tier ist.
Richtig.
Weil man auf irgendein Ereignis in der Zukunft wartet.
Ja.
Und man denkt, dass es ein Computerchip sein wird.
Genau.
Erlösung durch einen Computerchip? Nein, Erlösung kommt durch des Lammes Blut.
Noch ein Problem. Sogar eine Erlösung durch Injektion? Man kann sich in all dem so verfangen. Und das Problem ist, dass man die Augen dadurch auf das wörtliche Israel richtet und vielleicht alle anderen Dinge verpasst.
Man verpasst vielleicht alles davon. Es ist so wichtig, dass wir es studieren. Wenn wir hier lesen, aber die Gottlosen werden weiter gottlos handeln. Sehen wir das denn?
Ja.
Okay. Und keiner der Gottlosen wird es verstehen. Sehen wir das? Wie wahr das doch ist. Sünde ist die Übertretung des Gesetzes Gottes. Diejenigen, die das Licht in Bezug auf das Gesetz Gottes nicht annehmen, werden die Verkündigung der ersten, zweiten und dritten Engelsbotschaft nicht verstehen. So einfach ist das.
Zeigt einem das nicht sogar, warum es keine Dringlichkeit gibt, die drei Engelsbotschaft zu verkündigen? Weil man es nicht versteht.
Richtig. Das Buch Daniel wird in der Offenbarung an Johannes entsiegelt und führt uns bis zu den letzten Szenen der Geschichte dieser Erde. Werden unsere Brüder berücksichtigt, dass wir in den Gefahren der letzten Tage leben? Lest die Offenbarung zusammen mit Daniel. Lehrt diese Dinge. Juckende Ohren wollen diese Dinge nicht hören.
Oh nein.
Sie sagen, bringt uns Liebe und das war's. Das ist alles, was wir hören wollen. Bringt uns sanfte Botschaften. Ich will in die Kirche gehen, weil ich eine wohltuende und beruhigende Botschaft hören möchte. Gib mir keine Warnung.
Nun, das klingt, als ob man in die Kirche gehen will, weil man etwas hören möchte, das sich gut anfühlt. Und das ist gefährlich.
Ja. Gibt es nicht viele, die sich gut fühlen?
Mhm.
Nie hört man bei denen das Buch Daniel oder das Buch Offenbarung.
Und da gibt es auch niemanden, der einem zeigt, wie das mit den Zeichen in Zusammenhang steht. Eigentlich wollen sie in der Kirche die Zeichen nicht sehen.
Richtig.
Ich denke, das ist überaus wichtig. Jetzt nicht andauernd, nicht als einziges, sondern es muss ausgewogen sein.
Richtig, Martin. Wenn wir zu Offenbarung Kapitel 5 gehen, nehmen wir doch unsere Bibel. Und gehen wir zu Kapitel 5, das wir im Grunde in der vorherigen Folge gelesen haben. Da sehen wir, dass er das Buch entsiegelt. Vers 14. Und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen. Und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, der von Anfang an Anteil hatte. Dann fängt er an, das Buch zu entsiegeln, stimmt's? Die restliche Offenbarung ist das, was in diesem Buch zusammengefasst ist. Hier bekommen wir einen verschlüsselten Blick auf die Geschichte, einen Schnelldurchlauf dessen, was geschehen wird, richtig? In jedem Abschnitt ist Gott eingebunden und er unterteilt es in 7 Teile.
Ja.
Denn es gab 7 Gemeinden, 7 Zeitperioden. Sie waren diejenigen, die die Botschaft erhielten. Welche Botschaft? Die Botschaft, die in Kapitel 5 entsiegelt wird. Wenn wir zu Kapitel 6 gehen, lesen wir: Und ich sah, wie das Lamm eines von den Siegeln öffnete. Jetzt wird ganz klar ein Siegel geöffnet. Und ich hörte eines von den 4 lebendigen Wesen, die mit Donnerstimme sagen: Komm und sieh. Und ich sah, und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen, und es wurde ihm eine Krone gegeben, und er zog aus als ein Sieger, um zu siegen. Ist das jetzt das Lamm, das geschlachtet war, oder der Löwe aus dem Stamm Juda?
Der Löwe aus dem Stamm Juda.
Richtig. Hier haben wir jetzt die Schlacht zwischen Gut und Böse. Und wir erhalten eine Beschreibung dessen, was geschehen wird. Wir werden uns mit keiner davon befassen, weil jeder ziemlich lange dauern würde. Aber in Kapitel 6 hat man diese Reiter. Einer auf dem weißen Pferd, dann einer auf dem roten Pferd, danach einer auf einem schwarzen Pferd und schließlich einer auf einem fahlen Pferd. Wie der Tod. Natürlich ist das Pferd diese Botschaft, die in die Welt hinausgeht. Und man hat in Kapitel 6 eine Beschreibung der Botschaft, der Kirche, die die Botschaft hinausträgt. Zuerst die reine, unverfälschte Botschaft auf einem weißen Pferd. Christus, der die Offenbarung von allem gibt, was sie falsch verstanden hatten. Stimmt's? Sie hatten alles falsch verstanden, sie hatten alles falsch interpretiert. Im Grunde waren sie damals Anhänger des Dispensationalismus. Die Ironie dabei ist, dass Satan am Ende der Zeit die gleiche Weltanschauung in die Kirche hineinwirft und sie schlucken es ohne Wenn und Aber.
Es ist unfassbar. Jede einzelne Lehre, wovon sie gereinigt werden mussten, ist wieder zurück.
Es ist wieder in einer anderen Form da.
Ja.
Aber es ist die gleiche Geschichte, der gleiche Unsinn.
Er musste nicht mal etwas anderes aushecken.
Nein.
Sondern es einfach noch einmal hineinwerfen.
Es lief damals gut für ihn, warum sollte es am Ende nicht wieder so sein? Man hat also das weiße Pferd mit der reinen, unverfälschten Botschaft. Dann hat man das rote Pferd, was natürlich das Symbol für Blut und Opfer ist. Die leidenden Gemeinden, wie die Gemeinde leiden wird. Und schließlich wird es ein schwarzes Pferd werden und am Ende wird es ein totes Pferd sein. Die wunderschöne, unverfälschte Botschaft von der Erlösung wird also bis hin zum Tod verwässert.
Ja.
Sodass sie nicht mehr existiert.
Ja, sodass der Protestantismus verschwunden ist.
Weg, absolut.
Haben wir das gesehen?
Das erfüllt sich schon. Wir müssen da nicht in weitere Details gehen. Wir werden jetzt das Buch Offenbarung nicht genau betrachten, aber das sollte im Grunde das Thema eines Studiums sein. In Kapitel 7 wird einem gesagt, wer davon betroffen ist. Gottes Kinder, denen das Kleid der Gerechtigkeit gegeben wird. In Vers 10 heißt es: Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen: Das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und bei dem Lamm. Es ist alles die Geschichte des Entsiegelten. Es werden nicht wenige Mitmenschen sein, denn er sah eine große Schar, die bei den 144.000 stehen. Nun, all diese Themen sind in Kapitel
7.
Dann folgen die 7 Posaunen. Wir gehen also wieder durch die gleiche Zeitspanne. Eine Posaune ist natürlich Gericht.
Ja.
Also müssen wir auch ein bisschen über Gericht sprechen.
Oh ja.
Und was die Kriterien des Gerichtes sind.
Denn was man heutzutage sehr oft hört ist: Verurteile mich nicht.
Ja, verurteile mich nicht.
Okay, in Ordnung.
Wenn die Heiligen über Engel urteilen können, um wie viel mehr können sie über Dinge urteilen, die in der Kirche geschehen?
Und sollte dieses Urteil verdammend sein? Nein.
Aber es sollte eine Warnung sein.
Ja, das ist der Unterschied, denn die Liebe warnt.
Richtig. Also, wenn man sieht, ups, da krabbelt eine Ameise auf mir. Wenn man sieht, wie sich spirituelle Formation in die Kirche einschleicht und man weiß, weil man es studiert hat, dass es jesuitische Lehre ist, sollte man da seine Stimme erheben?
Man sollte seine Stimme erheben, weil man die Menschen liebt und man nicht möchte, dass sie sich darin verfangen.
Wenn man eine Technik wie neurolinguistisches Programmieren sieht, sollte man da nicht seine Stimme erheben?
Ja, schon.
Wenn man sieht, wie falsche Theologien anfangen hereinzukommen, die spiritistisch ist, wie zum Beispiel Manifestationen des Geistes, die nicht mit den Übereinstimmungen, was denen gegeben wurde, die ihm gehorchen, sollte man da nicht seine Stimme erheben, wie einen Posaunenschall?
Das sollte man. Was ist mit Befreiungsgebeten?
Ja.
Ist das nicht sehr...
Ja, Befreiungsministeries. Was kann einen denn von dämonischer Aktivität befreien? Kann nicht Christus allein das tun?
Nur Christus. Denn was geschah denn mit jenen Jüngern, die versuchten, den loszuwerden?
Richtig. In Kapitel 8 geht es mit den Posaunen weiter, mit denen wir uns jetzt im Moment nicht befassen. Dann Kapitel 9 und in Kapitel 10 hat man die Entsiegelung einer bestimmten Schriftrolle. Da kommt dieser starke Engel aus dem Himmel herab, bekleidet mit einer Wolke und ein Regenbogen war auf seinem Haupt. Und sein Angesicht war wie die Sonne und seine Füße wie Feuersäulen. Und er hielt in seiner Hand ein offenes Büchlein. Und er setzte seinen rechten Fuß auf das Meer, den linken aber auf die Erde. Er ist der Herrscher von Himmel und Erde. Er ist derjenige, der alles, was hier geschieht, unter Kontrolle hat. Und er entsiegelt dieses Büchlein. Ganz klar war dieses versiegelte Buch jener Abschnitt aus Daniel, der mit den 2300 Abenden und Morgenen zu tun hat. Das muss so sein, weil es als einziges versiegelt wurde.
In Daniel heißt es, versiegle dieses Buch. Und bis wann? Bis zum Ende.
Ja, den großen Überblick über die christliche Ära verstand Daniel auch nicht.
Nein.
Vieles, worüber er schrieb und auch die Typologien, die man darin findet, kann man nur im Licht des Neuen Testaments verstehen.
Als Christus gekommen war.
Aber man kann es dann nur im Licht des großen Kampfes verstehen.
Genau.
Wenn man die Bibel nicht im Kontext des großen Kampfes hat, wird man Gott entweder als Tyrannen ansehen oder man wird ihn als Sugar Daddy ansehen.
So ist es.
Aber man wird ihn nicht als diesen großen Richter ansehen, der zwischen den Gerechten und den Gottlosen richten wird.
Und als Erlöser, er ist auch das Lamm.
Ja, er ist das Lamm, das geschlachtet war.
Es wird einem entgehen, weil man nicht beides hat, wenn man das nicht versteht.
Sobald man also diese Schriftrolle entsiegelt ist, die 2300 Tage, kommt die allerletzte Schlacht zwischen denen, die verstehen, das heißt, diejenigen, die Verbindung zwischen Gesetz und Gnade sehen, und denen, die es nicht verstehen, was es damit auf sich hat.
And those that don't understand. And what is that about? Revelation chapter 11.
In Offenbarung 11 steigt dieses schreckliche Tier aus dem Abgrund auf. Das heißt, dass das Regierungssystem auf dieser Welt in direktem Gegensatz zu denen stehen wird, die Gott repräsentieren. Es ist eine spiritistische Organisation. Eine Organisation nicht wie früher mit Königen und Königinnen, sondern ein System, das in der demokratischen Welt erscheinen wird. Es gründet sich auf Spiritismus, es gründet sich auf Geheimnisvolles, auf Verführung und es befindet sich in einer Stadt, die geistig Sodom und Ägypten genannt wird.
Dieser ganze kranke Säkularismus,
freimaurerisches System, Jesuitentum,
alles Unmoralische, was demoralisiert. Und man sieht das direkt vor unseren Augen.
Also, das ist das System, das nach dem Heilen der Wunde auftaucht. 1798, das steht hier alles im Buch der Offenbarung, Kapitel 11. 1798, die tödliche Wunde. Dieses Tier geht in den Untergrund. Es ist am Wirken. Es schien tödlich verwundet zu sein. Es baut ein okkultes Reich auf. Und all diese Themen kommen dazu. Und die Heidenvölker sind zornig geworden und dein Zorn ist gekommen und die Zeit, dass die Toten gerichtet werden. Das Gericht an den Toten beginnt also. Früher oder später bewegen wir uns zum Gericht an den Lebenden. Wann wird das sein, Martin? Wenn das Mahlzeichen des Tieres eingesetzt wird.
So ist es. Denn dann werden die Lebenden eine Wahl treffen müssen.
Ja, wir stehen an der Schwelle. Dann folgt Kapitel 12, die uns einen Überblick über den Kampf zwischen der Kirche Christi und Satan gibt. Es gibt uns einen Gesamtschau. Dann endet es mit diesen faszinierenden Worten. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, um Krieg zu führen mit den übrigen, von ihrem Samen, welche die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu Christi haben. Es beschreibt also die allerletzte Gruppe aus der ganzen christlichen Ära auf dieser Erde, wo dieser Kampf in der Wüste stattfand, wo es eine Verfolgung gab, die 1260 Jahre dauerte. Und dann tauchte diese Gruppe auf. Wenn man das nicht versteht, wenn man nicht versteht, dass die Übrigen die Gebote halten und am Zeugnis Jesu festhalten, wird man es verpassen.
Man wird es verpassen.
Man wird es verpassen.
So wie wir schon viele Male zuvor sagten, man kann nicht nur eines dieser beiden Beine haben.
Richtig.
Man muss auf beiden stehen. Ja.
Dann kommt man zur Offenbarung Kapitel 13, das die Reiche beschreibt, die den letzten Krieg gegen Gottes Volk führen. Das Tier aus dem Meer und das Tier aus der Erde. Nun sogar die Reformatoren erkannten, wer das war. Es war das Papsttum. Sie verstanden die Vereinigten Staaten noch nicht. Sie verstanden den gefallenen Protestantismus noch nicht, weil das noch nicht geschehen war.
Es war noch zur Zeit, als es noch nicht gefallen war.
Aber diese Übrigen werden es verstehen.
Ja.
Und sie werden verstehen, um welches Thema es geht. Die Gebote Gottes stehen auf dem Spiel. Und deshalb auch das Mahlzeichen des Tieres, worüber hier in Offenbarung 13 auch geschrieben wird. Es muss in den Geboten verknüpft sein, sonst gibt es keine Verbindung.
Nein.
Und es würde keinen Sinn ergeben. Wenn man dann zum Offenbarung Kapitel 14 geht, die eine Warnung davor ist, was diese zwei Tiere machen werden, das ist die Botschaft der Übrigen. Die Drei-Engels-Botschaft. Das ist alles in perfekter Reihenfolge beschrieben. Dann kommt die Konsequenz der Nichtannahme der Botschaft, die Plagen. Kapitel 15. Und Kapitel 16. Dann hat man in Kapitel 17 wieder eine Übersicht, wer diese kontrollierende Macht ist, diese Frau, diese Kirche, auf deren Stirn Geheimnis Babylon, Mutter der Huren und der Groll der Erde geschrieben steht. Das ist ihr Denkmuster, die Art und Weise, wie sie denkt und vorgeht.
Richtig. Deshalb gibt es diesen Zusammenprall der Denkweisen. Man hat das Denken Christi und man hat das Denken dieses Babylons.
Ja, und dann kommt Offenbarung Kapitel 18, worin man eine Beschreibung des Zerfalls erhält, der in die Kirche kam, wobei Babylon eine Einheit ist, eine Einheit zwischen Spiritismus, Katholizismus und dem gefallenen Protestantismus. Nun, die Seite des Spiritismus schließt alle religiösen Systeme der Welt ein. Jeder, der die Versöhnung leugnet. Jeder, der die Göttlichkeit Jesu leugnet. Denn vergiss nicht, es heißt ja, bete das Lamm an. Sie weigern sich, das Lamm anzubeten. Wenn man sich die Beispiele ansieht, die Gott der Menschheit gab, wie sehr sie gefallen sind, in welchem Zustand sie sich befinden. Wenn man sich die Gerichtsfälle ansieht.
Ja.
Die in der Welt laufen, über das, was im Tier passiert, im Katholizismus, was in den spiritistischen Religionen passiert. Nun, der Dalai Lama war kürzlich in den Schlagzeilen. Und ich möchte nicht über das Küssen von kleinen Jungen und so weiter reden. Gott sagt uns, bitte schaut doch. Gefallen, gefallen ist Babylon. Verinnerlicht das in euer Denken.
Nun, bis jetzt haben wir immer wieder gezeigt, wie sich das alles schon erfüllt hat.
Ja, und Offenbarung 19 berichtet uns von der kommenden Vernichtung. Denn der Herr der Herren und der Könige wird dem System ein Ende machen. Dann kommen wir zu den Kapiteln 20, 21 und 22, die eschatologisch sind. Das heißt, sie erzählen uns von der Wiederherstellung all dessen, was im ersten Buch Mose verloren ging. Martin, das ist das Erbe. Das geschieht, wenn man das Siegel öffnet. Man fängt an, den Kampf zwischen richtig und falsch zu verstehen. Und die Gebote Gottes und das Mahlzeichen des Tieres stehen in Widerspruch zueinander.
Schau, wenn man zur Offenbarung 22 kommt, kurz bevor man den Himmel betritt,
wer hat das Recht, in den Himmel einzugehen?
Die, die die Gebote Gottes halten.
Hasst Satan diesen Vers nicht?
Er hasst ihn.
Er hasst ihn. Kein Wunder, dass er ihn in den neuen Übersetzungen zu etwas Jämmerlichem abändert.
Ja.
Okay, Martin, wenn das Gesetz Gottes das bestimmte Thema ist, denn ohne Gesetz gibt es kein Gericht.
Und es gibt keine Sünde.
Ohne Gericht gibt es keine Konsequenzen. Ohne Gesetz gibt es keine Sünde. Und wer ist der Richter? Christus ist der Richter. Lass uns Christus den größten Richter ansehen. Johannes 5, Vers 22. Denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben. Sie werden ihm alle gegenüberstehen müssen. Schließt das alle ein, die ihn ablehnten?
Ja, gewiss doch, die ihn durchbohrten.
Also die jüdische Nation damals? Was ist mit der heutigen jüdischen Nation?
Die jetzige jüdische Nation, auch das geistliche Israel.
Okay. Gibt es innerhalb dieser Gruppen Menschen, die ihn immer noch annehmen und Teil von Israel, Gottes, dem geistlichen Israel werden können?
Jeder Stamm, jede Nation und Sprache.
Das sollten wir nicht vergessen. Aber Christus ist der Richter.
Ja.
Und es ist sehr passend, dass er der Richter sein soll.
Ja.
Zahlt er nicht den Preis? Zahlt er nicht den Preis für das gebrochene Gesetz?
Er war der Einzige, der das konnte. Wir haben es gehört. Weder im Himmel noch auf Erden konnte irgendjemand das Siegel öffnen.
Niemand konnte die Schriftrolle öffnen. Dann sagt er in Johannes 8, Vers 16. Aber auch wenn ich richte, so ist mein Gericht wahrhaftig, denn ich bin nicht alleine, sondern ich und der Vater, der mich gesandt hat. Sein Gericht ist also wahrhaftig. Er wird Recht richten. Würdig ist das Lamm. Oder 2. Korinther 5, Vers 10. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbart werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib bewirkt hat, es sei gut oder böse. Nun, wann fängt das Gericht an, den Toten an?
Es beginnt am Ende der 2300 Tage, diese Prophezeiung in Daniel.
Alles klar. Martin, denn es heißt dort, dass das Heiligtum gereinigt wird.
Ja.
Wovon gereinigt?
Von der Sünde.
Ja, es muss von den aufgezeichneten Sünden gereinigt werden.
Ja, vom Sündenverzeichnis.
Die aufs Heiligtum übertragen wurden. Warum begann es erst 1844? Warum begann das nicht früher? Martin, der Grund dafür ist, dass die Nationen eine Gelegenheit haben mussten, sich entscheiden zu können. Jeder hatte während der Reformation die Gelegenheit zu wissen, wer das Tier ist.
Ja.
Richtig? Und jeder sollte fähig gewesen sein, zu erkennen, worum es geht. Das Tier ist gegen die Gebote Gottes, denn es veränderte die Gebote Gottes. Der Protestantismus verwarf 1844 die Botschaft vom Gesetz und reihte sich deshalb beim Tier ein.
So ist es.
Und deshalb fiel er auch. Er wurde Teil des Systems Babylon, bei der das Tier der falsche Sohn ist.
Ja.
Und er hörte auf die Lügen des Drachen, womit er die ganze Welt durchdrängte. Wir sprachen ja schon über Lügen.
Richtig.
Seit 1844 hatten die Nationen die Gelegenheit zu sehen, was ablief. Deshalb begann das Gericht an den Toten damals.
Ja.
Und es dauerte an, bis das Sonntagsgesetz verkündigt wird.
Ja, denn dann müssen die Lebenden eine Wahl treffen, so wie die anderen vorher auch eine Wahl treffen mussten.
Richtig. Auch Gottes Volk musste eine Wahl treffen.
Oh ja.
Gottes Volk muss eine Wahl treffen und das Interessante dabei ist, dass diese Wahl darüber entscheidet, ob sie das Siegel Gottes erhalten oder ob sie das Siegel Gottes nicht erhalten. Wenn sie das Siegel Gottes erhalten, werden sie Teil des lauten Rufes.
Stimmt, dann wird der laute Ruf anschwellen.
Ja.
Und sie werden sich den anderen anschließen.
Und was ist der laute Ruf? Gefallen, gefallen ist Babylon.
So ist es.
Sie ist eine Behausung der Dämonen geworden und aller unreinen und verhassten Vögel. Das ist nur ein Teil des lauten Rufs.
Ganz genau.
Es muss mit dem Mahlzeichen des Tieres verbunden sein. Und warnt, akzeptiert keinen falschen Satz an Normen und Standards, außer diejenigen, die Gott einführte. Das ist das Thema.
Und die Bibel sagt auch, dass das Gericht am Haus Gottes anfängt.
Ja, weil es dort beginnen muss. Denn das muss entscheiden, wer den lauten Ruf gibt.
Genau, also muss eine Sichtung stattfinden.
Ja.
Eine Reinigung, wenn man so will.
Ja, richtig. In Jesaja 33, Vers 22 lesen wir: Denn der Herr ist unser Richter, der Herr ist unser Gesetzgeber. Es ist ziemlich eindeutig.
Oh ja.
Nur derjenige, der das Gesetz gab, ist fähig, das Gesetz auch zu interpretieren und das Gesetz anzuwenden. Und er hat das Recht, es zu tun, denn er zahlte den Preis für das übertretene Gesetz.
So ist es.
Der Herr ist unser König, er wird uns retten. Wir haben hier also alle seine Titel. Er ist der Richter, er ist der Gesetzgeber und er ist der König. Man muss das Gesamtpaket akzeptieren. Man kann da nicht nach Belieben wählen.
Nein, das ist so wichtig. Er ist nicht nur eines. Man kann nicht sagen, ich will ihn nur als König, aber nicht als Erlöser. Und man kann ihn genauso wenig nur als Heiland und Lamm, aber nicht als König haben.
Stimmt. Oder Offenbarung 14, Vers 7. Der sprach mit lauter Stimme, fürchtet Gott und gibt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen und bitte den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Das ist so ein tiefgründiger Vers, denn er sagt, dass die Stunde seines Gerichts gekommen ist.
Sie ist schon da.
Diese Botschaft ging erst nach 1844 hinaus.
Das stimmt.
Also begann das Gericht 1844, das Gericht an den Toten. Dann heißt es, bitte den an, der gemacht hat den Himmel und die Erde. Das ist das Siegel Gottes.
Ja.
Das befindet sich im vierten Gebot.
Ende. Das sagt uns, warum der siebte Tag eingesetzt wurde.
Das Mahlzeichen des Tieres muss im Gegenteil hierzu stehen, denn das Mahlzeichen des Tieres hat mit Anbetung zu tun. Denn die das Mahlzeichen des Tieres erhalten, beten das Tier an. Aber man muss Gott anbeten, der geschaffen hat. Das Tier sagt, nein, du musst mich anbeten.
So ist es. Es ist eigentlich der Schöpfer des anderen Tages.
Ja, er ist der Schöpfer des anderen Tages, des ersten Tages der Woche. Was ist nun der Maßstab im Gericht? Nun, es ist das Gesetz und im Grunde muss man zwischen dem Wort Gottes und dem Wort Satans wählen. Ja, diese zwei. Und dann muss man zwischen den beiden wählen.
Wie wir schon immer sagten.
Wählt euch heute.
Wählt entweder den einen oder den anderen, nicht etwas dazwischen.
Genau, Johannes 12, Vers 48. Wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, siehst du, im Grunde dreht sich alles darum. Der hat schon seinen Richter, das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag. Erinnerst du dich, dass wir das letzte Mal sagten, dass Goliaths Kopf mit seinem eigenen Schwert abgeschlagen wurde? Also mit seinen eigenen Worten?
So ist es.
Was er sagte und glaubte, richtete ihn. Und der Kopf wurde zertreten. Da wird es ganz genauso sein.
Und so wird es bei jedem sein.
Was ist also der Maßstab, Martin? Das eigene Gefühl oder das Wort? Was sagte Martin Luther?
Oh, das Wort.
Was sagte die Reformation? Sola Scriptura. Das Wort wird uns richten. Enthält das Wort die 10 Gebote?
Ja.
Das Gesetz Gottes. Hier sind die Gebote Gottes halten im Gegensatz zu denen, die Gebote Gottes nicht halten. Hier sind die, die das Siegel Gottes ehren, bete denen, der gemacht hat, nämlich den Sabbat. Im Gegensatz zu denen, die es nicht ehren. Tatsächlich ehrt das vierte Gebot im Katholizismus die eigenen Werke. Wenn man an einem Sakrament teilnimmt, man tut das Werk und bekommt die Gnade. Während er in Wirklichkeit dazu eingesetzt wurde, um einen zu lehren, um den eigenen Charakter zu verändern.
Das stimmt. Die totale Transformation. Die Sache ist, man kann im großen Kampf lesen, dass Luther zu seiner Zeit auch ein Problem mit einer falschen
Erweckung
hatte, die sich auf Gefühle stützte, auf diesen Geist.
Haben wir ein ganz religiöses System auf dieser Welt, das seine Theologie auf Gefühle stützt?
Ja.
Deshalb müssen wir den Geist prüfen. Also Martin, deshalb lesen wir in Offenbarung 4, Vers 11. Würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Er ist also würdig, weil er der Schöpfer und der Erlöser ist, das Lamm, das geschlachtet wurde. Können wir sehen, dass das an das vierte Gebot gekoppelt ist?
Absolut. Die Schöpfung.
Ja.
Wir können das nicht entkoppeln.
2. Könige 9, Vers 15. Und Hiskia betete vor dem Herrn und sprach: O Herr, du Gott Israels, der du über den Cherubim thronst, du allein bist Gott über alle Königreiche der Erde. Du hast den Himmel und die Erde gemacht. Hier wird es anerkannt. Das Denkmal für die Schöpfung.
So ist es.
Man kommt nicht drum herum.
Nein, in Offenbarung wird man wieder dorthin geführt.
Es ist das Motto. Jesaja 37, Vers 16. O Herr, der Herrscher, du Gott Israels, der du über dem Cherubim thronst. Haben wir das nicht in Offenbarung Kapitel 5 gelesen? Du allein bist Gott über alle Königreiche der Erde. Du hast den Himmel und die Erde gemacht. Die ganze Bibel hindurch ist das ein immer wiederkehrendes Thema. Er ist der Eigentümer. Aber er musste seine eigene Schöpfung wiedererwerben.
Ja, das ist unfassbar. Er ist der Eigentümer, aber er musste es wiedererwerben mit seinem Blut.
Offenbarung 5, Vers 9. Und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen: Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Da verschwindet alle Heuchelei.
Ja, Rassismus.
Alles ist weg.
Dispensationslehre, das ist alles weg.
Daniel 7, Vers 22. Bis der Hochbegabte kam und den Heiligen des Allerhöchsten das Gericht übergab und die Zeit eintrat, dass die Heiligen das Reich in Besitz nahmen. Martin, wir haben ja schon oft besprochen, wie sehr dieser Vers in anderen Übersetzungen und in anderen Sichtweisen verdreht wurde. Hier wurde das Gericht nicht zugunsten der Heiligen gegeben,
nein,
sondern das Gericht wurde den Heiligen übergeben. Wisst ihr nicht, dass ihr Engel richten werdet? Wir haben uns schon damit beschäftigt. Deshalb liebe ich die Wiedergabe der King James Bibel, denn sie ist eine direkte Übersetzung dessen, was Gott sagte, ohne irgendeinen Entwurf menschlichen Denkens.
Nein, die Sache ist die, dass man den Lohn eines Zeugnisses zerstört. Dieses Erbe, wenn man das ändert, es ist ein Teil des Erbes, gemeinsame Herrschaft.
Gemeinsame Herrschaft. Man hat Anteil am Thron. Man ist im Thron. Man ist ein fester Bestandteil davon und ihnen wird das Gericht überreicht. Nicht, dass sie richten, denn alles Gericht ist Christus übergeben. Es ist ein Gericht der Bestätigung.
So ist es.
Worin man sagt: Würdig ist das Lamm. Alle deine Gerichte sind wahrhaftig. Alles war gemäß deiner Gerechtigkeit und die Lügen des Teufels sind aufgedeckt. Und dann können sie ein neues Lied singen, Martin. Man kann es im Psalm 149 lesen. Natürlich gibt es eine kleine neue Klangfarbe, wenn man selber anfängt, das Lied des Lammes zu singen. Doch im Grunde lautet es so: Halleluja, singt dem Herrn ein neues Lied, sein Lob in der Gemeinde der Getreuen. Israel freue sich an seinem Schöpfer. Hier hat man wieder dieses wiederkehrende Thema der Schöpfung.
Auch in einem selbst. Es heißt ja auch, er schafft aufs Neue in uns. Er tut dies als Teil der totalen Transformation. Er schafft ein neues Ich in uns.
Richtig. Die Kinder Zions sollen jubeln über ihren König. Sie sollen seinen Namen loben im Reigen, dem Tamburin und lautem ihm Lob singen. Denn der Herr hat Wohlgefallen an seinem Volk, er schmückt die Elenden mit Heil. Kannst du sehen, wie der himmlische Thron in der Menschheit involviert ist? Die Getreuen sollen frohlocken in Herrlichkeit, sie sollen jauchzen auf ihren Lagern. Das Lob sei ihnen in ihrem Mund und ein zweischneidiges Schwert in ihrer Hand. Das ist das Wort Gottes, stimmt's?
Ja.
Aber es schneidet in beide Richtungen. Es schneidet in die angesetzte Richtung und es schneidet auch zurück in deine Richtung. Es muss dich verändern.
Es ist ein zweischneidiges Schwert und es ist das Gegenteil von Goliaths Schwert, das dessen eigenen Kopf abtrennte. Das hier schneidet und befreit einen, wenn man sich an das hält, was es sagt.
Ja. Um Rache zu üben an den Heidenvölkern, Strafe an den Nationen, um ihre Könige mit Ketten zu binden und ihre Edlen mit Fußeisen, um das geschriebene Urteil an ihnen zu vollstrecken. Das ist eine Ehre für alle seine Getreuen. Halleluja. Das Gericht wurde den Heiligen übergeben. um an diesem Thron und dem endgültigen Sturz der Lüge teilzuhaben. Das ist die Ehre der Heiligen.
Das ist ihr Lohn.
Was ist mit Jesaja 32, Vers 1? Siehe, ein König wird in Gerechtigkeit regieren und Fürsten werden gemäß dem Recht herrschen. Wer sind die Fürsten, Martin?
Die Mitregenten, die Erlösten.
Die von Gott Erlösten. Dieses Thema durchdringt das ganze Wort Gottes. Ezekiel 44, Vers 24. Und wo eine Sache vor sie kommt, sollen sie stehen und richten und nach meinen Rechten sprechen. Ist das nicht eindeutig? Er richtet, alles Gericht ist ihm übergeben. Die Heiligen bestätigen das Gericht. Und sie verkündigen, dass er würdig ist, Richter zu sein. Denn er erschuf alles und durch ihn hat es Bestand. Und sollen meine Gebote und Sitten halten und alle meine Feste halten und meine Sabbate heiligen. Martin, ist es weit hergeholt, wenn wir sagen, dass das Gesetz und der Sabbat das Thema sein wird, um schließlich eine endgültige Entscheidung darüber herbeizuführen, wen man anbetet?
Nein, es fing bei der Schöpfung an. Gott sagte am siebten Tag, tu dies, weil ich der Schöpfer bin. Und am Ende wird er sagen, okay, jetzt werdet ihr gerichtet werden. Akzeptiert ihr mich als diesen Schöpfer und Erlöser?
Ja, denn man muss ihn als das Lamm annehmen, das geschlachtet war. Man muss ihn als den Löwen aus dem Stamm Juda annehmen. Man muss ihn als seinen König annehmen und man muss ihn als seinen Gott annehmen.
So ist es.
In 1. Korinther 1, Vers 10 heißt es, ich ermahne euch aber, ihr Brüder, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid in eurem Reden und keine Spaltungen unter euch zulasst, sondern vollkommen zusammengeführt seid, in derselben Gesinnung, in derselben Überzeugung. Hier ist das Problem. Wie gelangt man zur Übereinstimmung mit Gott? Man muss seine Anforderungen studieren. Und wenn das Zeugnis Jesu den Übrigen gegeben wurde, wie es in Offenbarung 12, Vers 17 heißt, kann es einem befähigen, zur Harmonie und geistige Einheit zu kommen.
Ja.
Dann wird man unterscheiden und Teil seines Gerichts sein können.
Wir haben das auch schon viele Male erwähnt. Aber wenn man diese geistige Einheit, die Übereinstimmung haben möchte, wird sich das auf ein Studium des Geistes der Weissagung gründen.
Ja, und wenn man es sich zu Herzen nimmt. Nicht nur einfach studieren.
Nein, nein, es umsetzen.
Ja, aber es muss auch ein zweischneidiges Schwert sein. Es muss eine Veränderung in einem selbst schaffen. Denn reines Kopfwissen wird nicht reichen.
Wenn die Früchte nicht von der Veränderung in einem erzählen, ist da nichts.
Nein, deshalb lesen wir in 1. Johannes 4, Vers 17. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn gleich wie er ist, so sind wir auch in dieser Welt. Man muss Christus ähnlich werden.
So ist es. Du hast mit der totalen Transformation angefangen. Wenn wir nicht Christus ähnlich werden, wie können wir dann den Himmel genießen?
Ja. Also das Gericht ist den Heiligen übergeben, richtig? Lass uns nur noch ein paar Verse lesen, um zu versuchen, ein vollständiges Bild zu zeichnen. Sprüche 31, Vers 9. Tue deinen Mund auf, richte Recht und verteidige den Elenden und Armen. Bittet Gott uns, gerecht zu richten?
Ja.
Ja, das tut er. Was wird der Maßstab sein, den man anwenden muss?
Die Gebote.
Okay. Jesaja 1, Vers 17. Tu deinen Mund auf und richte in Gerechtigkeit und schaffe Recht dem Elenden und Armen. Bittet er uns, gerecht zu richten?
Ja. Weißt du, wo das Problem liegt? Man hat tu, was du willst, aber das hat sich jetzt zu verurteile mich nicht geändert.
Ja, verurteile mich nicht. Jesaja 5, Vers 3. Nun, ihr Bürger von Jerusalem und ihr Männer von Juda, sprecht Recht zwischen mir und meinem Weinberg. Haben wir das Recht, zwischen dem, was Christus sagt und dem, was die Kirche sagt, zu urteilen?
Das haben wir. Eigentlich sollten wir es sogar tun.
So steht es hier. Sprecht Recht zwischen mir und meinem Weinberg. Wer hat das Recht? Wies sein Weinberg ihn nicht zurück? Und weist ihn der Gegenwärtige nicht auch zurück?
Das stimmt.
Indem er die päpstlichen Dekrete und das Mahlzeichen des Tieres annimmt?
Ja, da möchte ich noch mal etwas klarstellen. Dieses Richten wird immer von Liebe begleitet. Weil Gott nie ohne Liebe richtet.
Nein, wir machen das manchmal, aber wir sollten es nicht tun.
Ja,
1. Korinther 6, Vers 3. Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Wie viel mehr die Angelegenheiten dieses Lebens?
Ja.
Sollten wir also richten? Okay. 1. Korinther 6, Vers 4. Wenn ihr nun über Angelegenheiten dieses Lebens Entscheidungen zu treffen habt, so setzt ihr solche zu Richtern ein, die bei der Gemeinde nichts gelten. Zur Beschämung sage ich euch, demnach ist also nicht ein einziger Weiser unter euch, der ein unparteiisches Urteil fällen könnte für seine Brüder. Gott möchte also durchaus, dass wir zwischen Richtigem und Falschem richten, und der Maßstab bleibt immer sein Wort und sein Gesetz.
So ist es, und wir sollten uns gegenseitig hindurchhelfen.
Deshalb lesen wir in Offenbarung 20, Vers 4. Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und das Gericht wurde ihnen übergeben.
Wer ist ihnen?
Das Gericht wurde den Heiligen übergeben. Das Gericht war abgeschlossen, deshalb wurde es ihnen übergeben. Hier ist mein Urteil, jetzt könnt ihr entscheiden, ob es von mir gerecht war, diesen oder jenen oder diese oder jene Organisation auszuschließen. Und diese einzelne Person, war das gerecht oder nicht gerecht?
Also ich wusste, dass mein Wahnsinn Methode hatte, als ich Rechnungsprüfer wurde. Denn im Himmel werde ich ein Rechnungsprüfer der Gerichtsbücher werden.
Ja, du wirst die Bücher überprüfen. Es wurde ihnen also übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet worden waren, um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen. Ist es nicht interessant, dass es diese beiden Dinge sind? Man muss ein Zeuge sein und es muss auf der Grundlage des Wortes Gottes sein. Wenn man also dem Wort Gottes glaubt, ist man schon gerichtet.
So ist es.
Was sagt der intellektuelle Theologieprofessor oder der intellektuelle Professor der Evolution zu jemandem, der Wort so nimmt, wie es da steht?
Er ist ein Dummkopf.
Ja, dass er ein Dummkopf ist. Ich erinnere mich an den Theologieprofessor, der mir sagte, dass ich keine Doktorarbeit zur Schöpfung machen könne, weil wir nicht an die Schöpfung glauben. Als ich dann fragte, ob ich eine über den wahren Messias im Vergleich zum falschen Messias machen könnte, fragte er, von welchem Messias sprichst du denn? Ich fragte ihn, gibt es mehr als einen? Und er sagte, aber natürlich.
Bedenkt man, dass Greta Thunberg einen Ehrendoktor der Theologie erhielt, sagt einem das doch etwas.
Ja, das sagt mir etwas. Sie erhielt einen in Erdanbetung für Gaianismus. Sie wurden also um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen enthauptet und weil sie das Tier nicht angebetet hatten. Also die Menschen, die auf dieser Erde nicht den Vorschriften einer gefallenen Kirche folgen werden, noch seinem Bild. Sie werden nicht dem gefallenen Protestantismus folgen, der sagt, dass das Gesetz aufgehoben wurde. Es wurde weggenommen, aber das päpstliche Gesetz werden wir halten. Und wir werden es mit Gaia verbinden. Wir werden ein Klimagesetz haben. Und wir werden ein Sportgesetz haben. Wir müssen über Sport sprechen.
Ja, Sportreligion.
Noch etwas, worüber wir reden müssen. Huch, wir werden wieder Ärger bekommen. Und das Mahlzeichen weder auf ihre Stirn noch auf ihre Hand angenommen hatten. Sie wurden nicht dazu verleitet, so zu denken, noch handelten sie dementsprechend. Und sie wurden lebendig und regierten 1000 Jahre mit Christus. Dann findet dieses Gericht statt. Ich habe eine Frage, Martin. Kann der Mensch Gottes Urteil hinterfragen?
Ja.
Ja, er sagt doch, komm, lass uns miteinander rechten. Und dann hat man die Geschichte von Abraham, der für Sodom Fürsprache einlegte. Wir lesen das in 1. Mose Kapitel 18. Lass uns erst ab Vers 23 lesen. Und Abraham trat näher, das ist sehr interessant, und sprach, willst du auch den Gerechten mit dem Gottlosen wegraffen?
Ja.
Fragt er dann nicht?
Ja, er hinterfragt das Gericht.
In 1. Mose 18, Vers 25 heißt es, sollte der Richter der ganzen Erde nicht gerecht richten? Wir haben also das Recht, ihn zu fragen. Entschuldige, aber warum ist so und so nicht hier? Oder Jesaja wird still näher treten und in Jesu Ohr flüstern, ja, ich möchte jetzt nicht komisch sein, aber was macht Manasse hier? Was macht er hier? Und der Herr wird sagen, Jesaja, Überprüfe hier die Aufzeichnungen in den Büchern und er sieht Manasses Bekehrung und die Gnade Gottes, dass er ihn wieder einsetzte.
Und was wird seine Reaktion sein?
Seine Reaktion wird sein, wahrhaftig und gerecht sind deine Urteile. Und er wird zu Manasse hingehen und ihn umarmen und sagen, ich bin so froh, dass du hier bist.
Und es wird Freude herrschen.
Es wird Freude herrschen. Beide werden Tränen über die Wangen laufen. Und Manasse wird sagen, es tut mir so leid, was ich getan habe. Aber wir haben ein Recht zu fragen. Und deshalb wird das Gericht den Heiligen übergeben. Martin, wenn man dem Wort Gottes nicht glaubt, was glaubt man dann im Grunde?
Nun, die Lüge.
Und wer ist der Urheber und Vater der Lüge?
Satan.
Satan selbst. Josua 24, Vers 15 besagt, wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, so erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, denen eure Väter jenseits des Stromes gedient haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Es gibt also eine Wahl. Apostelgeschichte 7, Vers 42. Da wandte sich Gott ab und gab sie dahin, sodass sie dem Herrn des Himmels dienten, wie im Buch des Propheten geschrieben steht. Habt ihr etwa mit Schlachtopfer und Speiseopfer dargebracht, während der 40 Jahre in der Wüste Haus Israel? Ihr habt die Hütte des Moloch und das Sternbild eures Gottes Rephaim umhergetragen, die Bilder, die ihr gemacht habt, um sie anzubeten. Und ich werde euch wegführen über Babylon hinaus. Trafen sie eine Wahl?
Ja.
Wird man zwischen dem Weinberg und Christus richten? Oder 1. Könige 18, Vers 21. Da tritt Elia vor das ganze Volk und sprach, wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken? Ist der Herr Gott, so folgt ihm nach, es ist aber Baal, so folgt ihm. Und das Volk erwiderte ihm, kein Wort. Mussten sie eine Wahl treffen?
Ja, und leider ist Schweigen auch eine Entscheidung.
Ja, sie mussten zwischen ihm und seinem Weinberg wählen. Was lehrte der Weinberg sie?
Die Lüge.
Ja, die Lüge. Baalsanbetung, stimmt's? Seine Gemeinde führte in die Baalsanbetung hinein. Und Elia sagte, nein, ich bin als einziger übrig geblieben.
Gott hatte noch...
Nein, nein, entspann dich. Es gibt noch 7000, aber lass uns das wegen ihnen hinter uns bringen. Was passierte mit den Baalspropheten?
Sie wurden vernichtet.
Ist das nicht ein Typus?
Ja.
Okay.
Es ist ein trauriger, aber wunderschöner Typus.
5. Mose 32, Vers 17. Sie haben den Teufel geopfert. Das ist ziemlich unverblümt, stimmt's?
Nun, das kommt nicht gut an, wenn man das heute sagt.
Okay. Nun, wen betet man an, wenn man im Grunde das Gesetz entfernt?
Satan.
Man betet den Teufel an.
Man liest nirgendwo von Menschen, die zwischen zwei Stühlen sitzen, dass man unentschlossen in der Schwebe sein kann.
Martin, wenn man das Gesetz wegnimmt, nimmt man automatisch die Versöhnung weg. Wenn man die Versöhnung wegnimmt, nimmt man das Lamm weg.
Ja.
Man kann so viele Lieder über das Lamm singen, aber man betet nicht das Lamm an, sondern betet den Teufel an.
Ja, so ist es.
Okay. Okay. Sie beteten also den Teufel an. Sie haben den Teufeln geopfert und nicht ihrem Gott, den Göttern, die sie nicht kannten, den Neuen, die zuvor nicht gewesen sind, die ihre Väter nicht geehrt haben. Das ist sehr deutlich. 2. Chroniken 11, Vers 15. Er stiftete sich aber Priestern zu den Höhen und zu den Feldteufeln und Kälbern, die er machen ließ. Das spricht von den Königen Israels. Sie beteten Teufeln an. Wir machen heute in der Welt genau das Gleiche. Psalm 106, Vers 37. Und sie opferten ihre Söhne und ihre Töchter den Teufeln. Es ist eine Wahl.
So ist es.
Hier ist noch ein Vers. 1. Korinther 10, Vers 20. Aber ich sage, was die Heiden opfern, das opfert sie den Teufeln.
Das sind harte Worte.
Ja.
Weißt du, was das Problem ist? Wie ich schon vorhin sagte, sagt man den Leuten diese Dinge, regen sie sich sehr auf.
Ja.
Wie kannst du das machen? Wie kannst du Leute richten?
Richtig.
Sahen wir nicht gerade, dass wir es machen müssen?
Aber der Heilige Geist wird nur denen gegeben, die ihm gehorchen, sagt Apostelgeschichte 5, und nicht Gott. Nun, ich will nicht, dass ihr in der Teufelgemeinschaft sein sollt. Offenbarung 9, Vers 20, und die übrigen Leute, die nicht getötet wurden von diesen Plagen, taten nicht Buße für die Werke ihrer Hände, dass sie nicht anbeteten die Teufel und goldenen, silbernen, ehernen, steinernen und hölzernen Götter, welche weder sehen, noch hören, noch wandeln können. Das ist die Wahl, die getroffen werden muss. Darum dreht sich das Buch Offenbarung, hauptsächlich. Man muss Gott anbeten und nicht Teufel. Das ist der Aufruf der ersten Engelsbotschaft. Hebräer 1, Vers 6. Und wenn er den Erstgeborenen wiederum in die Welt einführt, spricht er, und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Ist er Gott?
Ja.
Wenn alle Engel ihn anbeten müssen, dann ist er doch Gott. Müssen wir ihn anbeten? Wie erkenne ich ihn an?
Durch Anbetung.
Und indem ich seine Gebote halte?
Ja.
Martin, und dann folgt die dritte Engelsbotschaft in Kapitel 14. Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Wir werden sie nicht noch einmal durchgehen. Das ist der Kern der Sache, die letzte Warnung an die Menschheit. Und darauf gründet es sich. Und wenn sie sich weigern, dann steigt der Rauch ihrer Qual auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das heißt, sie werden für immer verschwunden. Sie werden zu Asche unter euren Füßen verbrannt sein.
Und die Konsequenz wird für immer sein.
Das werden die Konsequenzen sein. In Offenbarung 15, Vers 4 steht, Wer sollte dich nicht fürchten, o Herr, und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und vor dir anbeten, denn deine gerechten Urteile sind offenbar geworden. Martin, das ist die Entsiegelung der Buchrolle. Das ist der Kampf zwischen Gut und Böse. Um diese Themen geht es dabei. Und in diesem Buch ist es deutlich geschrieben, wie es am Ende ausgeht. Jetzt liegt es an uns, die Botschaft weiterzugeben, und für jeden anderen gilt es, eine Entscheidung zu treffen.
Amen. Und mögen wir die richtige treffen.
Ja, beten wir. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken, dass der Löwe aus dem Stamm Juda als das von Grundlegung der Welt geschlachtete Lamm würdig war, die Buchrolle zu öffnen. Und danke, dass wir die Buchrolle haben. Wir haben die ganze Geschichte des Kampfes zwischen Gut und Böse. Wir haben die ganze Geschichte vom Glanz und der Herrlichkeit und dann vom schrecklichen Fall der Kirche, die dich repräsentieren sollte, dein Weinberg. Und auch die letzte Warnungsbotschaft von jenen, die die Gebote Gottes halten, das Zeugnis und den Glauben Jesu haben, dass man nicht an den Sünden der Welt teilhaben soll, dass die Zeit des Gerichts gekommen ist und dass man denjenigen anbeten muss, der Himmel und Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat, und dass wir nicht am Geist des Tieres teilhaben dürfen. Herr, hilf uns, diese Botschaft zu geben und auch den lauten Ruf, dass Babylon gefallen ist, sodass die Welt verstehen kann, worum sich der ganze Kampf dreht. Und Herr, öffne vor allem Herzen und Verstand, um die richtige Entscheidung zu treffen, um das Lamm zu wählen, das geschlachtet wurde, sodass der Löwe aus dem Stamm Juda sie erlösen kann. In Jesu Namen. Amen.
Amen.